Spaß euch. Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Up to date, was sagt Gott eigentlich zu aktuellen Themen des Lebens? Letztes Mal hatten wir Digitalisierung. Vielleicht habt ihr die Woche noch ein bisschen drüber debattiert, vielleicht habt ihr euer Handy ausgemacht, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall spannend und heute gucken wir uns mal einen weiteren Punkt an, der im Moment zumindest oder in den letzten Jahren sehr, sehr viele Leute sehr beschäftigt. Wahrscheinlich seit 10 Jahren mehr als vorher, seit diesem berühmten Satz, wir schaffen das. Und diese massiven Flüchtlingsveränderungen in der Welt haben natürlich auch viel Diskussionsstoff hervorgerufen. Daran scheiden sich ein bisschen die Geister. Als Christen fragen wir uns natürlich, was sagt Gott eigentlich zu sowas? Wie können wir damit umgehen? Es gibt natürlich eine politische Debatte und ich möchte gleich vorweg schicken, die werde ich hier und die wollen wir hier auch, glaube ich, gar nicht führen, die hat hier nicht so ihren Platz. Es geht mehr um eine geistliche Fragestellung bei dieser Thematik. Was also tun, wenn fremde Menschen zu uns kommen und Hilfe beanspruchen? Wie reagieren, wenn eine sehr hohe Zahl an Zuwanderern unsere Lebenswelt sehr stark verändert? Wie begegnen wir Menschen, die andere religiöse Überzeugungen, Weltanschauungen mitbringen und damit zumindest indirekt unseren Glauben hinterfragen? In der Bibel nimmt das Thema Migration einen extrem hohen Raum ein. Digitalisierung habe ich fast nicht gefunden, aber Migration, da findest du ohne Ende Stellen. Nicht zuletzt deshalb, weil das Volk Israel ja selber viele Jahrhunderte lang als Migrantennation in Ägypten gelebt hat. Ich starte mal mit einem Zitat von Jesus. Wenn ich es anmache, klappt das auch. Zumindest fast. Mal gucken. Jetzt aber. Ha? Genau, kann man es noch lesen? Ich hoffe ja. Jesus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Berühmte Geschichte kennt er vielleicht, Matthäus 25. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Damit setzt Jesus ja schon mal einen ganz wesentlichen, grundsätzlichen Akzent. Er heißt Hilfe und Unterstützung für Migranten nicht einfach nur gut und sagt, nice to have, kann man machen. Nein, er stellt diese Unterstützung für Fremde als ein notwendiges Merkmal derer dar, die in seinem Sinne unterwegs sind. Ja, er identifiziert sich mit den Migranten und er sagt, upsa, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Tolles Zitat, ist irgendwie auch sehr so die große Linie der Christenheit. Aber bei aller Offenheit, bei aller Barmherzigkeit gegenüber Zuwanderern greift vielleicht dieses Zitat alleine bei der Komplexität dieses Themas ein bisschen zu kurz. Da bleiben doch noch irgendwie ziemlich viele Fragen offen, mit denen ihr vielleicht auch an eurem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft mit Leuten diskutiert. Nämlich, wie reagieren wir eigentlich, wenn die Zahl der Migranten die berechneten Kapazitäten von Bund und Ländern und Kommunen irgendwann übersteigt? Was machen wir denn dann? Oder was tun, wenn sich ja, fremde Menschen sehr gesetzeswidrig und missbräuchlich verhalten und der soziale Frieden in unserem Land irgendwie auf der Kippe steht? Wie kann Integration über Sprachbarrieren und kulturelle Differenzen hinweg überhaupt noch funktionieren? Das sind ja so Punkte, die uns alle ein bisschen beschäftigen. Wenn man sich mal anguckt, was sind eigentlich die Auslöser, die Fluchtursachen, warum kommen Menschen überhaupt hierher oder auch in andere Länder natürlich, dann benennen sie Fachleute wie folgt. Wir gucken uns das mal kurz an. Zunächst einmal Konflikte und Gewalt, also Kriege aller Orten, Bürgerkrieg, bewaffnete Auseinandersetzungen. Das zwingt immer mehr Menschen, ihre Heimat zu verlassen, Sicherheit zu suchen an Stellen, wo man sich mehr Sicherheit erhofft. Und das ist nicht neu. Ja, denkt mal an den David, der machte diese bittere Erfahrung genauso, als er vor Saul fliehen musste und bei den Philistern Asyl gesucht hat. Genauso der Elia, der musste vorm Ahab abhauen ins Ausland. Das Volk Israel wird infolge der babylonischen Eroberungskriege für viele Jahrzehnte sogar deportiert, in die Fremde verschleppt und muss dort leben. Also die Angst um das eigene Leben ist ein Punkt, der Menschen dazu treibt, aus ihrer Heimat zu begehen und sich anderswo nach Sicherheit umzugucken. Dann ist da eine große wirtschaftliche Not. Hohe Arbeitslosigkeit, viel, viel Armut, Hunger in vielen Ländern führt dazu, dass Menschen woanders bessere Lebensbedingungen suchen. Und darüber wird an vielen Stellen, wie ich mitkriege, die Nase gerümpft. Aber gucken wir doch mal, wie ist das denn gewesen, auch im biblischen Kontext? Die Naomi, der Elimelech und ihre Söhne, sie mussten oder gingen nach Moab, weil sie dort bessere Lebensgrundlagen hatten und lebten dort etliche Jahre. Der Abraham, es war eine große Hungersnot und was macht er? Er geht nach Ägypten. Das ist die Geschichte, wo er seine Frau als seine Schwester ausgibt, erinnert euch. Ne? Oder der Isaak macht das Gleiche, in der gleichen Situation, er geht dann zu den Philistern. Wo Erwerbsgrundlagen fehlen, wo also Menschen von der Armut am Leben bedroht sind, ist es seit allen Zeiten üblich gewesen, an Orte zu ziehen, wo die Zukunftsperspektiven besser sind. Hinzu kommen inzwischen sehr viele Umweltveränderungen, aber die gab es auch schon zu anderen Zeiten. Heute haben wir sehr viel Dürren, sehr viele Überschwemmungen, sehr viele Naturkatastrophen. Es zwingt Menschen, ihre Heimat, ihre Wohnorte zu verlassen. Als in Israel 3,5 Jahre lang der Regen ausblieb, zu Zeiten Elias, ja, was blieb ihm anderes übrig? Auf Gottes Geheiß geht er nach Phönizien ins Ausland zu einer Witwe und überlebt diese krasse Periode. Missernten, Hungersnöte trieben Jakob und seine ganze Sippe dazu, sich in Ägypten anzusiedeln. Ihr erinnert euch, Josef und so weiter, ne? 7 fette und 7 magere Jahre. Und das ging bis in die Neuzeit. Im 19. Jahrhundert zog es viele Europäer über den großen Teich, weil Hungerwinter und Missernten sie dazu veranlasst haben. Also Umweltkatastrophen zerstören die Lebensgrundlage vieler, vieler Menschen und dass es uns so gut geht, haben wir sicher nicht verdient, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Da ist natürlich auch viel politische Instabilität, da sind unterdrückende Regierungen, ich muss sie euch nicht aufzählen, da sind Menschenrechtsverletzungen, da ist fehlende politische Freiheit und es treibt viele Menschen aus ihren Ländern, weil sie sagen, das tue ich mir nicht länger an oder es wird zu gefährlich. Ja, und der Namhafteste, dem es so ging, war der kleine Jesus selber. Kurz nach Weihnachten, ihr erinnert euch, ja, Herodes wollte ihn ermorden lassen und er musste mit seinen Eltern nach Ägypten flüchten. David brachte seine Angehörigen vor Saul in Sicherheit. Er hat seinen Vater, seine Mutter, seine Geschwister hat er nach Moab verschickt und hat gesagt, hier kannst du bitte dort in Sicherheit bleiben, bis die Lage sich verbessert. Also Gewalt, Terror treiben viele Menschen in die Flucht, weil das für sie meistens der einzige Ausweg ist, überhaupt den lebensbedrohlichen Konsequenzen zu entgehen. Dann sind da soziale und ethnische Spannungen, also Diskriminierung von bestimmten Volksgruppen, Personengruppen. Ne? Wir kennen alle diesen Konflikt in den Kurdengebieten oder auch an anderer Stelle. Wegen Hautfarbe, wegen Religion, wegen Volksgruppenzugehörigkeit. Es ist ein großes Drama weltweit. Und das war ja auch früher nicht anders. Ja, das Volk Israel lebte in Ägypten etliche Jahrzehnte ganz friedlich und dann auf einmal kommt ein Pharao auf und sagt, nee, Moment, die werden mir zu stark, die übernehmen hier irgendwann die Regie, die werden wir jetzt mal klein halten. Erst lässt er sie Zwangsarbeit verrichten und später sogar die neugeborenen Söhne umbringen. Und es gibt auch so eine interessante Geschichte, der spätere König Jerobeam I., der wird vom König Salomo, seinem Vorgänger, regelrecht verfolgt. Und der sucht Sicherheit im Ausland, flüchtet sich, damit er von Salomo nicht umgebracht wird. Also auch das gab es zu allen Zeiten. Vielen Zeitgenossen droht in ihrer Heimat Haft oder gar der Tod, weil sie anders denken, weil sie anders aussehen, weil sie anders glauben als die herrschenden Machthaber oder die Mehrheit. Und vielleicht noch ein letztes, was hier mit Ursache ist, ist eine globale Ungleichheit. In unserer heutigen Welt sehen und kriegen wir natürlich vieles mit. Reiche Länder, arme Länder, das führt zu Migrationsströmen in der Suche nach besseren Bedingungen zum Leben, wo ich einfach sage, ich möchte nicht auf diesem Niveau ewig bleiben. Die Brüder von Josef ziehen nach Ägypten, weil es in Kanaan kein Korn mehr gibt. Es ging um ein besseres Leben und letztlich siedeln sie sich sogar in Gosen an. Und dieses bessere Leben wird dann später nochmal deutlich, als nämlich das Volk Israel aus Ägypten rauszieht, 400 Jahre später. Da beklagen die Leute und sagen, ja, in Ägypten war alles besser. Da hatten wir, Zitat, Fische, Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Ja, also es ging um ein besseres Leben. Und das war bei den Deutschen nicht anders vor etlichen Jahrhunderten bis ins 19. hinein. Man zog nach Kasachstan, an die Wolga, nach Rumänien, nach Brasilien auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen, nach mehr Wohlstand, nach Auskommen. Der Kontrast zwischen Arm und Reich ist also ein Turbo der Auswanderungsbewegungen, solange es Menschen gibt. Und insofern muss man vielleicht sogar nüchtern feststellen, Migration wird es immer geben. Dass wir vielleicht selber gerade nicht die Auswanderer sind, mag ein Zufall der Geschichte sein. Weil die Not auf diesem Planeten einfach immer groß ist und weil die Folgen der Sünde, und ich glaube, das hat man hier auch rausgehört, Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Die Sünde macht Menschen kaputt. Wie also damit umgehen, nach dieser kurzen situativen Analyse, wenn Menschen jetzt zu uns kommen und sich bei uns Hilfe und ein besseres Leben, mehr Zukunft versprechen. Dazu der Blick in die Bibel heute und die Fragestellung ist ja, wie gesagt, nicht ganz neu. Schon Israel begreift das als Herausforderung. Wie soll man denn mit den Fremden umgehen, die in unserem Land hier mitleben? Die haben nämlich aus Ägypten, lest es mal nach, eine ganze Masse an anders fremdstämmigen Leuten mitgebracht. Und später kamen dann noch andere. Ein erstes: Gehe mitfühlend mit Migranten um. Vielleicht eine der zentralsten Stellen der Bibel, zumindest schon im Alten Testament, da gibt Gott seinem Volk eine ganz grundlegende Marschroute mit auf den Weg. Und er sagt hier, wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Dem ist wenig hinzuzufügen, finde ich. Und es gibt schon mal eine klare Richtung vor. Was denkt Gott darüber? Gott erinnert Israel an seine eigene Geschichte und gesagt, versetzt euch mal in die Lage. Ihr könnt es doch noch nachempfinden, oder? Und darum: Seid wertschätzend, seid freundlich zu Menschen, die nicht eurer Nation entstammen. Migranten, sagt Gott, sind eure Nächsten, die es zu lieben gilt wie sich selbst. Und dass unser Grundgesetz in guter Weise, damals unnachahmlich, definiert, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ist nichts Neues. Gott ist der Erfinder der Menschenwürde, der hat das schon von Schöpfung an uns mitgegeben, dass jeder Mensch als Geschöpf Gottes wert ist und ja, unveränderlich wertgeschätzt werden sollte. Es ist also Gott, der keine Unterschiede macht, sondern allen gleichermaßen seine Güte zeigt. Heißt für uns, lasst uns Menschen anderer Herkunft respektieren, lasst uns sie achten, ohne Ansehen der Person, und versuch dich, soweit es dir geht, klappt, in ihre Lage mal hineinzuversetzen, zu überlegen, wie muss es dieser Person wohl gehen? Und überleg, wie du ihnen helfen oder sie unterstützen kannst in deinem Rahmen. Was die Bibel noch sagt, ist, begegne mit Fremden wertschätzend und gastfreundlich. Sie zeigt uns ganz viele Beispiele von Leuten, die gelebte Mitmenschlichkeit und Großzügigkeit praktiziert haben. Da ist der Boas, ja, Buhut, der dieses moabitische Flüchtlingsmädchen auf seinem Acker nicht nur duldet, nein, es sogar versorgt, es schützt. Und Boas ist ein Paradebeispiel dafür, wie Gott sich sowas vorstellt, wie man miteinander umgehen kann mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Oder auch der Hiob kann von sich behaupten, Fremde ließe ich nicht im Freien übernachten, meine Tür stand allen offen, die unterwegs waren. Eine Haltung, die generell Offenheit und Gastfreundschaft repräsentiert. Es gibt auch das Gegenbeispiel in der Bibel, ich habe das jetzt hier mal nicht aufgelistet, aber mahnender Kontrast, drastische Fälle, wo Fremde unterdrückt, missbraucht werden oder ausgebeutet. Der Lot macht in Sodom damit sehr böse Erfahrungen. Sodom ist daher sprichwörtlich als ein Ort der Unbarmherzigkeit und der Entgleisung. Oder auch die Bevölkerung der jüdischen Stadt Gibea, wenn ihr euch das antun wollt, lest es mal nach Richter 19, eine hanebüchene Geschichte. Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man Menschlichkeit mit Füßen tritt und Fremde missbraucht bis zum Tod. Furchtbar. Diese im Grundgesetz garantierte Würde eines jeden Menschen mag uns ja schon eine wichtige Leitlinie sein als Deutsche. Als Christen sehen wir aber Menschen nochmal ungeachtet ihrer Herkunft als Geschöpfe Gottes an, die wir fair, freundlich und gastfrei behandeln. Heißt für uns, achte jeden Menschen hoch und respektiere seine Bedürfnisse. Mach dir diese sogenannte goldene Regel zum Maßstab, die besagt, Lukas 6, 31, behandle andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Jetzt bin ich, glaube ich, eins zu weit. Da war mal. Genau. Gleiches Recht für alle. In den Gesetzestexten von den fünf Büchern Mose legt Gott nochmal einen weiteren Maßstab fest, der das grundsätzliche Miteinander regelt. Da heißt es, bei euch soll für alle dasselbe Recht gelten, für die Fremden wie für die Einheimischen. Schöner juristischer Grundsatz, will aber in der Praxis gelebt sein. Ne? So galt etwa das Sabbatgebot nicht nur für Juden. So nach dem Motto, wer an Gott glaubt, der macht das, der Rest kann tun, was er will, sondern auch für die Fremden im Land. Als aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, 10 Gebote, an diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn noch oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Gleiches Recht für alle. Migranten, die sich zum Judentum bekehrten, die also selber Juden wurden, bekamen Anteil am Passafest. Ich zitiere jetzt nicht jeden einzelnen Vers, ihr könnt mir es glauben oder mich hinterher fragen. Fremde, die zu Gott im Tempel beteten, es gab ja sogar einen Vorhof für die Fremden, denen wurde die gleiche Erhörung von Gott zugesichert wie den Israeliten. Und zur öffentlichen Lesung des Gesetzes beim Laubhüttenfest, die auch vorgeschrieben war, waren Migranten selbstverständlicher Teil des Publikums. Gleiches galt aber auch bei strafwürdigem Verhalten. Ne? Mose schreibt, 5. Mose 1, 16, hört eure Mitmenschen an und richtet gerecht zwischen ihnen, egal ob es sich um eure Landsleute oder um Fremde handelt. Jeder Mensch, also ungeachtet seiner Herkunft, soll am gesellschaftlichen Leben teilhaben, gleiches Recht, und alle stehen unter dem gleichen Gesetz und müssen sich auch vor ihm verantworten. Heißt für uns, lasst uns bitte nicht mit zweierlei Maß messen, ihr Lieben. Lasst uns nicht mit zweierlei Maß messen, weder in Gedanken noch beim Reden. Migranten stehen die gleichen Vergünstigungen zu wie allen Einheimischen auch. Und bei Verstößen gilt auch für alle das gleiche Recht, im Schwimmbad wie auch sonst. Ein weiterer Aspekt, den die Bibel nennt, ist, dass wir das Gute miteinander teilen sollen. Damit keiner völlig mittellos dasteht, hatte Gott vorgesorgt in seinem Gesetz. Jüdische Landbesitzer sollten ja ihre Ernteerträge niemals 100% abernten und einbringen, sondern immer einen Rest stehen lassen für die Armen. So hatten Mittellose oder eben auch Fremde die Chance, Nachlese zu halten, so heißt das, und sich dort von dem zu ernähren, was auf den Feldern noch stand oder an den Bäumen noch hängen blieb. Dann gab es diese Verordnung, dass man alle 3 Jahre nach Gottes Vorgabe 10% seiner Einkünfte, der Erträge, an zentraler Stelle sammelte und dann wurde eine riesige Party gefeiert, die insbesondere den Witwen, den Waisen, den Leviten und den Fremden zugute kam. Die Bereitschaft, Gutes zu teilen, das, was man hat, mit anderen zu teilen, ist eine Frage, glaube ich, der Dankbarkeit. Wenn es uns bewusst ist, wie gut es uns eigentlich geht, was macht es uns dann noch so schwer, anderen Gutes zu gönnen, statt missgünstig auf sie herabzusehen und zu sagen, Woher kommt das? Warum sollten die so viel kriegen? Heißt, glaube ich, für uns, lass uns die Neiddebatte, die manchmal in der Gesellschaft herrscht, bitte beenden oder dagegen vorgehen. Dass Menschen angeblich auf unsere Kosten leben, was heißt denn das überhaupt? Fehlt uns eigentlich irgendwas? Haben wir nicht mehr als genug? Und ist es nicht ein Akt des Segens, das Gute mit anderen zu teilen? In der Bibel gibt es noch diesen Punkt hier, Privilegien wertschätzen. Die Israeliten genossen gegenüber den Fremden in erstaunlicherweise besondere Privilegien. Tatsächlich, könnt ihr nachlesen. Während israelische Sklaven durchaus wie so ein Lohnarbeiter, wie so ein Knecht zu behandeln waren und im Erlassjahr alle 7 Jahre freikommen sollten, konnte man einen ausländischen Sklaven lebenslang behalten, legt Gott fest im Gesetz. Wenn Juden untereinander sich Geld liehen und der andere konnte es irgendwie nicht zurückbezahlen, dann sollte man ihm diese Schuld erlassen, spätestens im Erlassjahr. Die Fremden, von denen durfte man das Geld eintreiben. Mittels, Inkassobüro heute. Ne? Die Israeliten durften keine Zinsen voneinander nehmen, hatte Gott gesagt, leiht euch das kostenfrei. Aber von Ausländern, sagt Gott, darfst du ruhig Zinsen nehmen. Klingt ziemlich diskriminierend, klingt sehr ungleich. Ja? Aus heutigen Blickwinkeln schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist das denn? Auf dem Hintergrund damaliger Kultur und Norm jedoch, wenn man das mal vergleicht mit den Nachbarvölkern, mit anderen aus dieser Zeit, handelt es sich hier um eine revolutionär soziale Richtlinie. Diese Verordnung schützt nämlich dieses Volk Gottes. Es schützt in erster Linie die jüdischen Bürger und räumt ihnen einen besonderen Status ein. Ihr sollt euch nicht gegenseitig ausbeuten. Als Salomo den Tempel bauen lässt, da verpflichtet er wie selbstverständlich die Fremden und Ausländer zu den ganzen erforderlichen Arbeiten. Also will sagen, Einheimische genossen immer schon zu allen Zeiten viele, viele Privilegien, die ihnen gar nicht bewusst sind. Sie müssen ihre Existenz im Land nie rechtfertigen. Das ist ja selbstverständlich. Die stehen nie unter Generalverdacht. Das waren doch bestimmt die. Und sie gelten automatisch als zugehörig. Ist ja klar. Ne? Heißt, glaube ich, für uns, bedenke, dass Migranten an ganz vielen Stellen Benachteiligung erleben und versuch mal, ihre Sorgen zu verstehen. Mach dir mal dankbar bewusst, dass wir Deutschen viele, viele Rechte und Vorzüge genießen, die andere einfach nicht so haben, sondern die automatisch irgendwie in Misskredit stehen und ja, auf die herabgesehen wird. In der jüdischen Geschichte gab es während der Wüstenwanderung einen Präzedenzfall, der nachhaltige Wirkung in dieser Debatte gezeigt hat. Da gab es diesen zwielichtigen Pseudopropheten Bileam, und er hatte den Moabitern, einem Nachbarvolk, geraten, die Israeliten glaubensmäßig so ein bisschen zu unterwandern, zu unterhöhlen. Ein damals angesagter Kult um eine Gottheit namens Baal Peor, die ging mit Opferritualen für Verstorbene, mit zügellosen Festen und so weiter einher. Und viele Israeliten waren damals darauf reingefallen und hatten sich auf so einen religiösen Irrweg begeben mit Hanebüchen in Folgen, könnt ihr mal alles nachlesen. Und seither bestand eine sehr hohe Sensibilität gegenüber Fremden, weil man die große Gefahr, das Risiko sah der religiösen Vermischung. Man sah eine Gefahr darin, dass da etwas reinfließt, was uns den Glauben sozusagen madig macht. Das zog sich durch die Jahrhunderte. Zu Zeiten von Esra und Nehemia kam es zu einer großen Scheidungswelle, angeregt von diesen Propheten, nachdem viele Kinder aus kulturell gemischten Ehen, die man geschlossen hatte, kein Hebräisch mehr sprachen. Die konnten also gar nicht mehr verstehen, was in den Gottesdiensten oder in der Bibel oder so geschrieben war. und wo unterschiedliche Weltanschauungen aufeinanderprallen bis heute, da sind wir also gefragt, wie geht das, was macht das mit unserem Glauben? Wir sind gefragt, Farbe zu bekennen, Christsein zu leben und es nicht in einer falschen Toleranz oder Zurückhaltung zu verwässern. Und natürlich steigt der Einfluss anderer Religionen in unserem Land, das ist ja klar, je mehr Anhänger dieses unser Land bevölkern. Da werden immer mehr Moscheen gebaut, da passiert eine ganze Masse. Aber ihr Lieben, es ist ja nicht die Zahl der Andersgläubigen in unserem Land, die das Problem darstellt, sondern es ist doch, da müssen wir uns doch mal nüchtern fragen, die Entleerung des Christseins in unserer deutschen Bevölkerung, oder? Es gibt zu wenig lebendige Christen in diesem Land. Das haben doch nicht die Zuwanderer zu verantworten, sondern wir. Heißt für uns, glaube ich, je mehr religiöse Vielfalt herrscht, und in Klammern gesagt, es kommen ja auch viele Christen zu uns, Gott sei es gedankt, Klammer zu, je mehr religiöse Vielfalt herrscht, desto eindeutiger sollten wir wissen, wofür wir stehen, was wir glauben und wen wir bekennen. Und wir sollten es fröhlich vertreten. Je mehr wir unseren Glauben bezeugen, desto weniger muss uns vor religiöser Unterwanderung bange sein. Ich finde, wenn man das so ein bisschen sich anguckt, stellt man fest, Migration und Integration sind und bleiben herausfordernd. Gottes Botschaft gibt uns aber gute Maßstäbe mit, wie man damit umzugehen hat. Für ihn sind wir auch sowas wie Migranten. Wir sind so fremd für ihn, dass wir eigentlich nicht zueinander passen. Aber er nimmt uns als Fremde auf in seine Familie, macht uns sogar zu Kindern seines Reiches. Das heißt in Epheser 2, ihr Menschen aus den anderen Völkern seid nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. So geht Gott mit dir und mir um. Und das möchte ich von ihm lernen. Das lasst uns umsetzen, so wie Jesus es sich hier wünscht. Ich bin ein Fremder gewesen. Ihr habt mich aufgenommen. Und ich glaube, da können wir als Christen noch eine Menge in dieser Gesellschaft Salz und Licht sein und anderen vielleicht mit auf einen guten Weg helfen. Herr, ich danke dir, dass du Menschen aller Nationen, Kulturen, Sprachen und Herkünfte liebst, dass sie deine Geschöpfe sind und dass du die Not siehst, die oft dahinter steht, wenn Menschen in andere Länder ziehen müssen, ihre Heimat verlassen, ja, Angst haben um ihre Zukunft, um ihre Familien, um ihr Leben. Herr, vergib uns unsere Hartherzigkeit manchmal, wo wir zu sehr nur auf unsere eigenen Rechte und Dinge gucken, wo wir Menschen verachten oder auf sie herabsehen. Lehre uns, Herr, zu bedenken, was das heißt, dass ein Mensch in so einer Notlage gekommen ist. Und schenk uns auch Weisheit und Klarheit, wie man damit umgehen kann. Denn es ist ja nicht damit getan, einfach nur zu sagen, ja, ja, die sind alle nett und freundlich und ich hab sie lieb. Sondern wir brauchen auch konkrete Hilfen, Herr, im Alltag, wie das gelingen kann. Du siehst, dass wir da an vielen Stellen noch ringen und an etlichen Stellen noch vieles nicht gut läuft. Hilf uns, dass wir als Christen dort mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, sie herzlich und offen willkommen heißen, ihnen helfen. Und hilf auch uns, dass wir in unserem Herzen da nicht bitter werden, nicht ja, abwertend, sondern ja, auch fröhlich unseren Glauben bekennen, diese Menschen auch als jene sehen, Herr, die dich brauchen und die bei dir ihre wahre Heimat finden können. Danke, dass du uns auch als Gemeinde dazu helfen kannst und wir bitten dich, segne uns darin. Amen.